Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers und gerade irgendwo so im zeitlichen Niemandsland zwischen Warten auf die Spiel und Es geht endlich los. Und diese Zeit, die vertreibe ich mir heute mit einem meiner liebsten Podcast-Partner, nämlich Fabian von Better Late Than Never. Hallo Fabian.
Ja, hallo Olli, vielen Dank. Das kann ich direkt so zurückgeben, das Kompliment. Mir macht es auch immer wieder Spaß, mit dir vorm Mikro zu sitzen.
Ja, und weil es so viel Spaß macht, haben wir ja versucht, diesen Termin mehrfach irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Einmal mussten wir diese Aufnahme abbrechen, weil bei mir wieder das Internet ausgefallen war. Einmal lag ich auf der Nase. Und so hat sich einfach diese Vorfreude auf diesen Austausch immer und immer weiter gesteigert. Heute werden wir in unserem Format, kennst du das schon, über eine Stadt für Amytis sprechen. Und wie ich weiß, ist das eines der zwei Personenspiele, die momentan bei dir ganz, ganz, ganz hoch in der Gunst sind.
Das stimmt. Ich habe jetzt gerade in der allerneuesten Folge noch ein anderes Zwei-Personen-Spiel sehr hoch gelobt und die beide stehen jetzt sozusagen in Konkurrenz um meinen Lieblings-Zweier-Titel, meinen aktuellen, nämlich Naishi. Könnt ihr gerne auch mal reinhören. Aber vorher habe ich schon Amytis kennengelernt auf der BerlinCon und das haben wir da sehr ausgiebig gespielt, die Daphne und ich, weil ich finde es einfach, kann man ja schon mal vorwegnehmen, richtig geil.
Und damit ihr so eine Vorstellung habt, worum es thematisch geht, haben wir das für euch vorbereitet.
Der König von Babylon schickt nach den besten zwei Architekten seines Landes und du bist einer davon. Für seine Gemahlin Amytis will er eine Stadt errichten lassen, die schöner ist als jede andere auf der Welt. Um die hohen Erwartungen dieses großen Mannes zu erfüllen, sind noch größere Taten gefordert. Plane und errichte Gebäude für Gebäude eine Stadt, die ihresgleichen sucht. Übertrumpfe dabei deinen Konkurrenten, indem du deine Belegschaft clever einsetzt und die Gunst des Königs nutzt, wenn sie dir vergönnt ist.
Ja, und Fabian, wir beide steigen jetzt erstmal ein in die Antike, denn dieser König, der hier einen Auftrag erteilt an dich und an mich, ist niemand anderes als Nebukadnezar II. Und Amytis, die namensgebende Frau, die er in diesem Szenario umwirbt, ist seine Gattin. Diese Stadt, die wir bauen, ist ein Hochzeitsgeschenk. Und jetzt frage ich dich einfach mal, du bist von uns beiden ja am jüngsten verheiratet. Hast du Daphne eine ganze Stadt geschenkt?
Nein, aber was soll man auch mit einer Stadt? Das hört sich nach viel Arbeit an.
Genau, und letztendlich ist es auch das, was wir in eine Stadt für Amytis tun, denn wir werden ja auf einem sehr abstrakten Level eine Stadt vor uns aufbauen, mit der wir am meisten Punkte erreichen wollen. Fabian, wenn wir so die kleine Schachtel aufmachen, das ist so dieses klassische Zwei-Personen-Format, was begegnet uns alles?
Also ich würde erst mal kurz noch was zu dieser Geschichte mit der Amytis sagen. Ich habe mir dann nämlich auch mal was dazu durchgelesen und das klingt jetzt ein bisschen romantischer, als das damals wirklich war. Also ganz freiwillig war die Hochzeit zum Beispiel gar nicht. Im Gegenteil, die hatte schon einen anderen Mann vorher, den der gute Herr dann hinrichten ließ und hat sie dann zur Frau genommen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war so, sie und ihr Mann haben einen Konkurrenten von diesem Nebukadnezar versteckt und dafür wurde der Mann von ihr dann getötet, aber sie wurde eben zur Frau genommen. Gut, zurück zum Spiel. Da kommt das Thema ehrlich gesagt sowieso nicht besonders durch, denn was wir in der Schachtel vorfinden, sind hauptsächlich Plättchen mit verschiedenen Gebäudetypen und außerdem in jeder Spielerfarbe noch ein paar Marker, Scheiben. Genau, dann versuchen wir in dem Spiel halt diese Plättchen möglichst gewinnbringend auf unserem Board zu verteilen.
Ja, und wenn wir das zwischen dir und mir aufgebaut haben, hast du eine eigene Bauauflage, die ist, ich würde es mal sagen, im besten Fall ein Tic-Tac-Toe-Feld, nämlich 3x3 Felder, die dort aufgesetzt werden können. Ich habe das auch und zwischen uns liegt eben diese Bauauslage, von der wir uns Plättchen nehmen können und thematisch bauen wir eben vor uns eine Stadt auf. Wir sind die Architekten, keine Architektinnen, sondern nur Architekten, die eben diese Stadt aufbauen. Ja, und dabei ist der Auswahlmechanismus recht schlicht, denn wenn ich an der Reihe bin, nehme ich mir von den sichtbaren Plättchen, die in der Mitte liegen, eines davon und setze einer meiner Figuren darauf ein, um anzuzeigen, ich das Plättchen genommen habe. Aber Fabian, das eigentliche Coole bei einer Stadt für Amythes ist ja, dass diese Auswahl des Plättchens, das ich gleich einbauen werde, auf drei strategischen Überlegungen beruhen kann.
Das stimmt. Wir überlegen uns nämlich einerseits natürlich, welches Plättchen brauche ich in meiner Stadt? Weil die verschiedenen Gebäudearten geben auf verschiedene Arten und Weisen Punkte. Das sind so klassische Plättchensachen hier. Ich will, keine Ahnung, je mehr ich von einem Ding habe, umso mehr Punkte bekomme ich. Oder zähle die Plättchen gleicher Farbe oder irgendwie solche Sachen.
Oder es muss im Eck liegen, damit es dir Punkte bringt.
Genau, solche Sachen. Das ist die erste Überlegung. Welches von diesen Plättchen passt gerade gut zu meinem Gepuzzle? Die zweite Überlegung ist, kann ich einen meiner Aufträge irgendwie voranbringen? Denn wir haben auch noch so Auftragskarten vor uns liegen, die am Spielende Punkte bringen, wenn wir sie erfüllen. Genau, da wollen wir eben, es gibt nicht nur die verschiedenen Gebäudetypen, sondern auch immer noch Farben oder Symbole, die auf den Plättchen drauf sind. Und da ist auf unseren Auftragskarten eben vorgegeben, wir wollen jetzt irgendwie zwei Dreiecke und ein Viereck in einer bestimmten Anordnung puzzeln. Das heißt, das ist die zweite Überlegung, die ich treffen muss. Und die dritte Überlegung schließlich ist, auf diesem Auswahltableau, wo wir beide unsere Plättchen wegnehmen, auf dem 3x3 Raster, stellen wir, wie du gesagt hast, immer so unsere Figuren drauf an den Ort, wo wir das Plättchen wegnehmen. Und wenn es uns gelingt, dort im Tic-Tac-Toe-Stil eine Dreierreihe zu kreieren, also horizontal oder vertikal oder diagonal, dann dürfen wir eine Scheibe einsetzen auf einem Endwertungstableau, wo es eben verschiedene Wertungsbedingungen gibt. Sowas wie zum Beispiel jeder Stapel an Plättchen, der 2 hoch ist oder so, gibt mir dann eine bestimmte Anzahl von Punkte. Apropos, wir dürfen auch in die Höhe puzzeln, das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Also es ist quasi, die dritte Dimension wird mit eingepuzzelt. Genau, das sind so unsere drei Überlegungen, die wir immer abwägen müssen und die alle irgendwie sich auch gleich wichtig anfühlen. So dass man da immer in ein schönes Dilemma geworfen wird. Genau, und dadurch wird es auch sehr interaktiv, weil wir gucken müssen, welche Plättchen muss ich dem anderen vielleicht wegnehmen? Wo muss ich mich hinstellen, damit der nicht so ein Tic-Tac-Toe kriegt? Oder wo stelle ich mich jetzt vielleicht hin, damit im Anschlusszug ich quasi so eine Art Zwickmühle geschaffen habe, dass der andere es nicht mehr verhindern kann, dass ich ein Tic-Tac-Toe bekomme? Das sind die drei Ebenen, auf die du, glaube ich, hinaus wolltest.
Ja, und ich komme gerade aus einer Partie gegen meine Frau, es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und ich habe gerade eben versucht, eine Strategie zu fahren und die Strategie hieß, ich nehme mir egal welches Plättchen, Hauptsache ich verhindere, dass sie diese Tic-Tac-Toe-Wertungen dazu bekommt und habe selbst dafür dann immer gesorgt, dass ich Tic-Tac-Toe-Wertungen habe und habe mir dann angefangen, einfach für das Spielende diese attraktiven Belohnungen zusammen zu hamstern. Und auch das Spiel ist dann erstaunlich eng ausgegangen. Also wir haben da so mit 6-7 Punkten Unterschied uns getrennt. Sie hat natürlich gewonnen, aber es zeigt eben auch, es ist nicht nur der eigentliche Mechanismus, nämlich ich wähle das beste Plättchen jetzt gerade für meine Bauweise, das mir sofort Punkte bringt, oder ich erfülle lediglich die Aufträge nach den farblichen Anordnungen auf meiner Auslage, sondern man hat halt auch wirklich die Möglichkeit, da über gezieltes Bauen, über gezielte Höhen an seine Punkte zu kommen, nachdem man allerdings eben es geschafft hat, dort diese drei in einer Reihe hinzukriegen. Da war meine Frau gnädig, da hat sie mich nämlich schalten und walten lassen, weil sie eben eine andere Strategie geführt hat. Ja, Fabian, ich glaube, im Prinzip haben wir es doch mit einem astreinen Plättchenlegespiel zu tun, oder?
Der Punktemechanismus funktioniert hauptsächlich über das Plättchenlegen, weil selbst diese Endwertungen, die man mit den Tic-Tac-Toes freischaltet, beziehen sich auf die Plättchen und wie ich sie gepuzzelt habe. Aber was Plättchenlegespiele voneinander unterscheidet, sind nicht nur die verschiedenen Art und Weisen, wie uns Plättchen Punkte geben. Ja, das ist natürlich bei jedem Plättchenlegespiel ein bisschen anders, aber ich meine, da macht Amythes jetzt auch nicht irgendwie was komplett neu. Dass diese Wertungsarten, die haben wir alle schon irgendwo gesehen. Stattdessen ist das Besondere an Amythes, was es so toll macht, eben der Auswahlmechanismus der Plättchen. Und da unterscheiden sich viele Plättchenlegespiele. Es gibt ganz klassisch manchmal einfach, ich ziehe halt ein Plättchen, muss es irgendwo hinlegen. Oder ich habe eine Auswahl aus 3 Plättchen und lege immer eins und ziehe dann eins nach. Oder wie bei Cascadia, ich nehme eine Kombination aus 2 Arten von Plättchen. Was auch immer, da denke ich, ist bei Plättchenlegespielen häufig so der kreative Knackpunkt, an dem man noch was quasi Originelles schaffen kann als Autor. Und das ist bei Amytis mit diesem Tic-Tac-Toe-Mechanismus da richtig gut gelungen, finde ich.
Ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Spiele dieser Art und für mich auch der eigentliche Held des Spiels, nämlich das Auswählen des Plättchens nach meinen verschiedenen strategischen Überlegungen und dann halt die Frage, wo baue ich es dann ein, ist vielleicht sogar fast zweitrangig. Ich weiß nicht, wie viele Partien du mittlerweile auf dem Buckel hast, aber wie lange hast du gebraucht, bis du gewusst hast, wie jedes Gebäude Punkte abwirft? Ich schaue immer noch auf den beiliegenden Übersichtskarten nach, weil ich mir bei 3 Gebäuden immer sehr sicher bin, aber bei 3 ins Strugglen komme.
Ja, also die ersten 2 Partien musste ich auf jeden Fall die ganze Zeit nachgucken. Das Ding ist, dass die Illustrationen nicht sehr eindeutig sind. Die sind schön, aber nicht sehr eindeutig. Der Markt und der Garten und die Siedlung oder wie das heißt, es sieht alles irgendwie gleich aus. Klar, wenn ich es mir genau angucke, sehe ich den Unterschied, aber nicht auf den ersten Blick. Das heißt, die visuelle Connection ist auch schwierig herzustellen einfach, um sich das zu merken. Ich meine, ich würde sagen, ich bin da relativ gut drin, mir sowas zu merken oder geübt, geschult durch das viele Spielen. Das heißt, ab der 3., 4. Partie ist das jetzt bei mir eigentlich so gewesen, dass ich es auswendig konnte, aber ich musste zum Beispiel dauernd Daphne sagen, was die Gebäude machen, ja, weil sie das noch halt auch nicht so schnell sich merken konnte. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte an dem Spiel, der allerdings wiederum eine relativ gute Rechtfertigung hat. Mein erster intuitiver Gedanke in der ersten Partie war nämlich, warum zur Hölle steht auf den Plättchen nicht drauf, wofür ich Punkte kriege? Könnte ja einfach stehen, so hier, Mauer, kriegst pro andere Mauer am Stadtrand jetzt 2 Punkte. Aber das Coole ist halt wiederum, es gibt für alle Gebäude 2 mögliche Wertungen. Es gibt eine A- und eine B-Seite. Das heißt, wenn wir das jetzt 10-mal gespielt haben, können wir alle Wertungskarten für die Gebäude auf die Rückseite drehen. Und dann haben wir plötzlich wieder ganz andere Wertungen und ein neues Spielgefühl. Und das ist natürlich super. Es geht halt zu Lasten des Einstiegs sozusagen. Aber wenn wir das dann 10-mal gespielt haben, dann können wir sogar beide Wertungen wild durcheinander mischen. Ja, also dementsprechend hat man sich hier quasi eher für die Variabilität und den Wiederspielwert entschieden und dafür ein bisschen Einbußen bei der Playability gehabt sozusagen, die jetzt aber auch nicht schlimm sind. Ne? Also jeder Spieler kriegt ja so Übersichtskarten und da guckt man da halt ein paar Mal nach. Und wenn einem das Spiel gefällt, was ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jemandem nicht gefallen sollte, dann spielt man es eh ein paar Mal und dann schleicht sich das schon nach und nach ein.
Und ansonsten, wenn ihr eben halt Probleme habt, euch das alles zu merken, dann spielt ihr so wie ich. Ihr habt immer diese Übersichtskarten neben euch liegen und dann könnt ihr dann immer gucken, um dann auch diese feinen Unterschiede in der Zeichnung und in der Darstellung einer Residenz oder eines Palastes dann für euch ganz schnell zu erkennen und dann eben umsetzen zu können. So eine Partie, eine Stadt für Amytis, dauert bei uns so etwa 15 Minuten. Wir sind keine Leute, die das quasi überdenken, sondern natürlich halt auch immer nach der schnellen Gelegenheit haschen. Wie ist das bei euch? Länger investiert ihr mehr Spielzeit für eine Partie?
Nee, also 15 Minuten klingt ungefähr richtig. Eher weniger als mehr, würde ich behaupten. Und ich glaube selbst, jemand, der jetzt alles gerne wirklich viel durchdenkt, schafft es nicht, das Spiel auf über 20 Minuten zu bringen. Wenn es 2 Leute sind, dann könnte es vielleicht eine halbe Stunde werden oder so, aber so tief ist es dann auch wieder nicht, würde ich behaupten. Und das ist auch gut so, ne? Weil das ist genau die Zielgruppe, die das ansprechen soll, sind alle, würde ich behaupten. Also vom wenig Spieler, der irgendwie 3-mal im Jahr was spielt, bis zum Vielspieler, finden da alle Gefallen dran, denn es ist von der Regellast absolut machbar für jeden. Und andererseits ist es aber auch halt trotzdem interessant und abwechslungsreich genug, dass auch die verwöhnten Vielspieler darin ihren Reiz erkennen können.
Ja, also ich denke auch, dass die Einschätzung, dass eine Stadt für Amytis sich da im Familienspielbereich befindet und bewegt, absolut richtig ist. Aber ich habe da auch richtig Spaß daran, mich da jedes Mal da wieder drauf einzulassen. Und für mich ist das auch ein Spiel, das, wie du gerade gesagt hast, alle Bedürfnisse befriedigt. Ich habe jetzt nochmal gerade drüber nachgedacht. Du hast am Anfang schon gesagt, so thematisch ist es natürlich nichts, was uns in die babylonische Antike zurückholt oder diesen Konflikt einer Liebesgeschichte widerspiegelt oder eben halt nah an das Seven Wonders Gefühl kommt.
Nö, überhaupt nicht. Aber ich meine, mich nervt das ehrlich gesagt immer ein bisschen, wenn Leute es quasi als Kritik anführen, dass ein Spiel nicht thematisch sei, weil das Thema nicht durchkommt. das hier ist ein abstraktes Plättchenlegespiel und sie hätten auch sagen können, okay, wir machen rote Plättchen, grüne, blaue und schwarze und machen noch Dreiecke, Vierecke und Kreise drauf und dann spielen wir das. Und das würde genauso gut funktionieren, aber es schaut sich viel weniger hübsch an, als wenn da ein paar coole Gebäude drauf gemalt sind und wenn das dann irgendwo noch thematisch eingeordnet wird. Das heißt, wir haben es hier mit einem Setting zu tun, mehr als mit einem Thema. Ja, weil das Thema des Spiels ist nicht, ich baue eine Stadt auf, sondern ich lege Plättchen sozusagen. Also das wird in dem Spiel thematisiert spielerisch. Aber das Setting ist eben jetzt gewählt worden. Es hätte auch, wir pflanzen Tomaten und Paprika und Himbeersträucher in unserem Beet sein können. Aber auch da würde mir das wieder mehr Spaß machen, als nur grüne und blaue Plättchen irgendwo hinzulegen. Das heißt, man kann quasi persönlich den Geschmack haben, dass einem Spiele mehr gefallen, wo das Setting und das Thema des Spiels quasi transportiert werden als Spielgefühl. Aber es gibt ganz viele Spiele, die sind abstrakt. Nee, nicht ganz viele. Alle Spiele sind abstrakt. So. Und das ist eine Skala quasi. Und es gibt eben auch welche, die sehr weit auf der Seite abstrakt stehen, eben auf dieser Skala. Und es ist trotzdem immer schöner, wenn wir ein schönes Thema mit tollen Illustrationen haben und ich mir irgendwie auch das Spiel viel besser merke, so als, das ist ja wie eine Charaktereigenschaft von dem Spiel, so ein bisschen, wie es aussieht auch, ne? Also es ist absolut, das Thema kommt überhaupt nicht durch beim Spielen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Beim Angucken kommt es durch und das reicht mir.
Ihr wisst ja auch, für mich ist auch Mechanik immer wichtiger als das Thema. Und du hast gerade eben sehr richtigerweise diesen Begriff des Settings genutzt. Und in diesem Setting befinden wir uns eben dabei, baue eine schöne Stadt. Aber letztendlich ist es, abstrahiere dich so sehr, dass du am meisten Punkte hast.
Genau. Und das ist so dieses, da heißt es dann immer, da ist so ein Thema drüber gestülpt worden. Das ist aber so immer so negativ behaftet. Ich finde einfach, da hat sich jemand noch Gedanken gemacht und hat das Spiel schön rund fertig gestaltet einfach mit einer, also ich meine, man kann auch, manche malen ihr Haus blau an und andere grün und wir könnten sie auch alle langweilig beige braun lassen, aber es ist doch schöner, wenn irgendwo ihnen noch ein bisschen Farbe und Geschichte drauf gepackt wird.
Ja, und ich habe nochmal gemerkt, dass ich wirklich eine ganz große Vorliebe habe für Spiele, in denen Geschichtssettings, Geschichtsthematiken mit eingewoben sind. Ich habe da schon eine ganz große Liebe für Seven Wonders, für diese Reihe oder eben für Spiele, die mich irgendwo zurückbringen in die Zeit oder in ein fernes Land. Und bei einer Stadt für Amytis haben wir eben halt beides. Ich möchte noch mir die Zeit nehmen und euch sagen, dass eine Stadt für Amytis wieder von so einem französischen Duo gemacht wurde. Und das scheint auch momentan so ein Trend zu sein, dass eben zwei kluge, kreative französische Köpfe sich da zusammenstrecken und dann gute Spiele produzieren. Ein Name heißt Jérémy Ducré. Das ist, so wie ich das einschätzen kann, von den beiden der eher unbekanntere Name. Aber Romaric Gallonier ist ein Name, der ist mir schon besonders aufgefallen, denn er ist einer auch der Personen, die Hofverrat gemacht haben. Das ist ein Spiel, das ich sehr, sehr, sehr gerne mag und das wir beide auch schon miteinander gespielt haben. Die Künstlerin hinter den Illustrationen ist Agnes Riposch, eben auch ein eher unbekannterer Name. Und das Ganze ist in Deutschland bei der Game Factory erschienen. Der Transparenz wegen möchte ich auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass man mir ein Spiel zur Verfügung gestellt hat, über das ich jetzt spreche. Und ja, jetzt, Fabian, haben wir weniger als einen Monat noch bis zum Spiel. Wie groß ist so deine innere Aufregung?
Och, aufgeregt bin ich noch nicht. Ich freue mich schon drauf. Ich bin regelmäßig auf der Preview-Liste bei Boardgame Geek unterwegs und markiere viel zu viele Spiele mit Interested. So, eigentlich ist eher so der stressige Teil schon losgegangen und der spaßige Teil, der kommt dann erst noch.
Was ist für dich der stressige Teil?
Ja, also es ist ja schöner Stress, aber mich quasi darauf vorzubereiten, was will ich mir angucken, wie teile ich mir meine Zeit ein, mit welchen Verlagen mache ich ein paar Termine, wie viele Termine will ich überhaupt haben, damit ich nicht auch nur von einem zum nächsten hetze, weil ich will ja auch ein bisschen einfach so Spaß auf der Messe haben. Das so, aber das ist wie der gleiche Stress wie die Planung von einer Reise. Das ist ja was Schönes gleichzeitig auch.
Ja, und am Schluss lässt man sich dann überraschen von den ganzen Eindrücken, die man hat. Ich habe deine Gedanken auch gedacht. Wir beide sind ja mittlerweile mit unserem Podcast eben auch im Bibelnetzwerk aktiv. Und da gibt es natürlich auch hinter den Kulissen einige Termine, die uns angeboten werden oder Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können. Und ich habe so angefangen, meinen Terminkalender zu füllen und habe mir gedacht, boah, eigentlich wird mir das jetzt schon so ein bisschen zu strukturiert. Also ich habe eigentlich auch den Wunsch, mich da so treiben zu lassen. Und ich habe hier eine sauschlechte Orientierung. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, in welcher Halle ich mich gerade befinde, aber ich lasse mich da so durchdrücken, komme irgendwo raus und freue mich dann immer über die Dinge, die ich da gerade sehe. Deswegen habe ich mir persönlich jetzt auch so einen Stopp auferlegt, was das Annehmen von Terminen angeht und was die Verpflichtungen angeht. Das geht ja auch noch abends weiter, ne? Da ist dann da ein Abendessen und dann willst du dich mit den Leuten da so treffen. Und ich habe schon gemerkt, hey, weniger ist mehr. Ich entschleunige mal dieses Jahr auf dieser Spiel. Ich guck mal, ob ich das hinbekomme. Aber es wäre doch unglaublich schön, wenn wir uns dann halt, obwohl wir ja quasi nur 15 Minuten mit dem Auto fahren müssen, um uns zu sehen, dann halt auch auf der Spiel treffen würden. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen Geschmack gefunden habt für eine Stadt für Amytis. Ich möchte euch nochmal ans Herz legen, die Bretter-Report-Folge bei Bretter Late Than Never zu hören. Denn da gibt es eben halt auch der Hinweis auf das andere sehr coole Zwei-Personen-Spiel, allerdings mit einem asiatischen Setting. Und Fabian, ich möchte auch noch sagen, dass ich das total klasse finde, dass ihr jetzt auch noch so euch selber einen kleinen weiteren Kulturaspekt in euren Podcast mit eingebaut habt. Denn es kommt ja immer quasi eine Empfehlung von außen.
Genau, also bei uns gibt's, das heißt übrigens Bretterbericht.
Der Bretterbericht.
Genau, da besprechen wir immer verschiedene Spiele, aktuelle meistens. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich würde gerne noch irgendwas machen, was halt so ein kleines Alleinstellungsmerkmal ist, weil ich meine, Rezensionspodcast gibt's wirklich viele, ja, aber man will halt irgendwie auch für mich selber so was Besonderes mit reinbauen. Und dann ist mir die Kategorie eingefallen, der Blick über den Bretterrand, wo wir irgendwas anderes Cooles immer empfehlen, pro Bretterbericht eine Sache oder zwei halt, die wir in der Popkultur, Musik, Filme, Serien, Apps, Computerspiele, Veranstaltungen, was auch immer, in letzter Zeit eben als besonders gut wahrgenommen haben und so kann man sich da immer noch eine kleine Anregung auch außerhalb des Brettspielens mitnehmen.
Genau, und da waren deine Gäste, da waren eure Gäste ja schon in der großen Welt der drei Fragezeichen unterwegs oder jetzt in der großen Welt eines Fantasy-Autors, der tatsächlich einen regionalen Bezug zu dir und zu mir hat.
Genau, also in der letzten Folge haben wir über den Autor Markus Heitz noch ein bisschen gesprochen. Das wird dem einen oder anderen wahrscheinlich schon was sagen, aber vielleicht auch nicht jedem.
Also nachhören und in diesem Sinn, wir laufen uns in Essen über die Füße, wir beide auf jeden Fall und ihr uns auch, wenn ihr darauf Lust habt, spätestens beim Meet and Play. Ich habe ein lila T-Shirt an, wenn ihr mich sehen wollt. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Wumms. Wumms.